Was ist typisch Ostfriesisch?
Das Land, die Menschen und ihr Charakter.
Ose, die Insel,
Ebbe und Flut.
Das Essring, die raue Küste.
Ladütsch. Sabine Herrmann ist plattdeutsche Songwriterin und leistet einen wichtigen Beitrag, um diese schöne Sprache zu erhalten. In ihrem Podcast sucht, besucht und entdeckt Sabine Herrmann spannende Menschen, die die besondere Vielfalt dieser Kulturlandschaft prägen, die eben genau das sind. Typisch Ostfriesisch.
Die heutige Folge kommt aus dem Ort Dornum, ein sehr, sehr nördlicher Teil von Ostfriesland, ziemlich nah an der Küste. Und ich sitze hier zusammen mit Linda Detering in der Handweberei mit Ladenlokal mit dem Namen Fiefschaft. Linda ist Modedesignerin, Mode- und Textildesignerin, hast einen Master in Mode- und Textildesign gemacht. Und ich sage erstmal Moin, Linda.
Moin, Sabine.
Sehr schön,
dass du hier bist.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, gerne.
Denn du hast ja richtig viel um die Ohren, wie ich hier schon gesehen habe. Und darüber werden wir jetzt in dieser Podcast-Folge auch sprechen. Der Name Fiefschaft, fangen wir doch mal damit an. Was bedeutet Fiefschaft?
Fiefschaft ist traditionell ein Stoff, der auf 5 Schäften gewebt wird, also deswegen Fiefschaft. Und meine Vorgängerin hat den Laden so benannt, weil sie damals, bevor sie die Weberei gegründet hat, hatte sie einen riesengroßen Auftrag eben dieses Stoffes. Mhm. Ich glaube, das waren über 70 Meter damals, also unfassbar viel und eigentlich so fast nicht zu schaffen.
Okay.
Und sie sagte dann, wenn ich das schaffe und dann irgendwann mal mich selbstständig mache, dann heißt die Weberei oder der Laden Fiefschaft.
Ah ja.
Genau, und dieser Stoff ist eben hier in der Gegend besonders, weil der früher für Trachten genommen wurde.
Mhm. Also es ist also praktisch eine typisch ostfriesische Webart sozusagen. Oder ist das gar nicht typisch ostfriesisch, sondern kommt woanders her und hat sich hier verbreitet? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also hier wurde das auf jeden Fall gewebt, aber auch generell, also auch in den Niederlanden oder so. Also genau, diese Art Stoff gab es auch woanders. Mhm. Das ist immer eine Leinenkette und ein ganz, ganz dichter Wollschuss.
Mhm.
Genau.
Ja, genau. Ja. Ich habe ja gerade auch schon ein paar Kleidungsstücke, Kissen, Geschirrhandtücher, die waren nicht aus Fiefschaft, nicht in dieser Fiefschaft,
genau.
Das war eine andere Webtechnik, ne?
Ja, das war das Baumwolle-Leinen oder auch reines Leinen und das ist entweder eine Leinwandbindung oder Gerstenkorn.
Ja, okay. Genau. Aber gerade diese Fiefschaft, was ich jetzt gerade nochmal so spannend fand, du hast mir die Geschichte erzählt von dem Zusammenhang zwischen dem Stoff und den Bäckereien. Magst du das mal erzählen?
Ja,
das
klar.
Das ist nämlich
gerne.
Sehr interessant, ja.
Genau. Früher haben die Menschen, die sich daraus eben Trachten gemacht haben, die Stoffe, also die Stoffe waren sehr, sehr, sehr dicht gewebt und dadurch, dass das eben auch ein sehr dichter Wollschuss ist, ist es auch wärmespendend.
Mhm.
Und die Menschen haben dann diesen Stoff bei Bäckereien zwischen noch heiße Kupferplatten gelegt. Und dann wurde der so eine Art, also so veredelt, dass der wie so eine Beschichtung hatte. Die sah, man würde heutzutage vielleicht sagen, so gechinst sah das aus.
Also glänzend dann.
Genau,
ne?
So glänzend. Mhm. Und das war dann auch sogar bis zum gewissen Grade wasserabweisend. Also es wirkte eher ledrig dann, die Wolle, weil die irgendwie dann, also richtig verbrannt kann man ja nicht sagen, aber ja, es war dann schon irgendwie so veredelt oder so bearbeitet letzten Endes, dass das dann nochmal andere Eigenschaften aufwies und sich dann wahrscheinlich als relativ praktisch hier auch in dem Wetter herausstellte, denke ich mal. Und trotzdem auch ganz schick aussah. Also wenn man jetzt in Museen oder so mal die Gelegenheit hat, so eine Fiefschaftenjacke zu sehen, die dann auch so tailliert geschnitten ist und so, das ist schon, also sieht schon sehr schick aus auch.
Mhm. Interessant. Und dann hatte man aber auch aus diesen Bäckereien sozusagen hinterher so eine Fläche an Stoff, dass man daraus auch Kleidungsstücke nähen konnte. Das müssen ja großflächige Stoffbahnen oder so gewesen sein, oder?
Ja, mit Sicherheit. Wobei der Webstuhl ist ja immer begrenzt auf eine gewisse Breite sozusagen. Also Länge, ist flexibel, je nachdem, wie viel man hat. Aber man sieht auch auf den Stoffen oft noch die Stellen, wo diese Kupferplatten aneinandergelegt sind. Also wenn man genau guckt, kann man sehen, dass da wie so eine Mini-Rille oder sowas ist zum Beispiel. Okay. Wenn da jetzt die nächste Platte, also das weiß ich jetzt auch nicht, ob die das nacheinander wahrscheinlich dann zwischen die Platten gelegt haben. Also ich sag mal erst den einen Meter, dann den nächsten. Weil so eine große Fläche hat man natürlich auch nicht, dass man dann jetzt 30 Meter Kupferplatten oder so hat, die noch heiß sind.
Genau, und es war ja auch nicht dafür vorgesehen, den Stoff zu bearbeiten. Das ist wahrscheinlich auch ein Zufallsprodukt. Dann.
Das weiß ich leider auch nicht, aber es kann natürlich, also ja, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Wäre nochmal interessant, darüber noch mehr zu erfahren.
Das stimmt, da kann man dann, könnte man nochmal ein bisschen nachforschen.
Ja.
Genau, und denn der Begriff Fiefschaft ist aber tatsächlich ein Begriff, der aus der Weberei kommt. Also das ist jetzt keine Wortneuschöpfung.
Nee, ist nicht erfunden oder so.
Genau.
Nee.
Ja, du hast vorhin erzählt, dass bei diesem Fiefschaftstoff, also man sagt ja Kettfäden zu den Längsfäden, die in diesen Webstuhl eingearbeitet, also eingespannt werden.
Genau.
Und die Schussfäden, das sind dann die, die man halt mit diesem Schiffchen sozusagen immer von links nach rechts durchschießt.
Genau.
Und wie viel Schussfäden sind auf einem Zentimeter? Was sagtest
du? Also bei dem Fiefschaftenstuhl ist es schon so, dass wir so über 30, also 32 Fäden auf einen Zentimeter haben.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist schon sehr, 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 sehr dicht gewebt und auch sehr fein dadurch einfach.
Ja. Genau, und das ist ja dann auch ein sehr, sehr dünnes Garn, ne?
Voll, ja. Und es dauert auch wirklich ewig, das zu weben. Also genau.
Stimmt, und du erzähltest vorhin, dass man gerade diesen Fiefschaftstoff im Stehen webt und nicht im Sitzen.
Genau, also bei dem Webstuhl, den wir haben, ich weiß nicht, ob es theoretisch auch Webstühle gibt, wo es im Stehen, im Sitzen auch geht. Wir haben es im Stehen. Man braucht nämlich auch also eine gewisse Kraft, um die Lade anzuschlagen, weil es muss ja eben ganz dicht und ganz fest sein.
Mhm.
Und wenn man sitzt, hat man nicht ganz so die Kraft, sage ich mal, in den Armen, als wenn man steht. Also es muss richtig mit ordentlich Bums sozusagen muss es angeschlagen werden.
Mhm.
Und die Lade selber wiegt auch an die 12 Kilo an dem Webstuhl, den wir haben. Also es ist schon auch körperlich sehr, sehr anstrengend.
Wahnsinn. Ja. Also richtig, ein Handwerk, fast schon Körperwerk, muss man eigentlich sagen.
Also
weil
den
man
Stoff
ja wirklich,
zu weben, ja, schon.
Ja, genau, also, weil man da ja auch mit den Füßen arbeitet. Ne?
Genau,
ja.
Und irgendwann kann man auch eben auf dem einen Fuß nicht mehr stehen, dann muss man wechseln, also ich wechsle immer, weil man eben ja dann auch immer nur einen Fuß, das ist nur ein Tritt bei dem Webstuhl, den wir haben. Der heißt übrigens Anni Friesen, der Webstuhl, also wir haben ja, alle Webstühle haben Namen. Und der heißt Anni Friesen bei uns. Und der kommt aus einer Burg aus den Niederlanden. Den hat da Frau Steffens mal, also meine Vorgängerin mal, abgeholt mit einer gewissen Truppe.
Aha.
Und irgendwie stand er da wohl im Keller und die können da noch Geschichten erzählen. Das ist echt witzig.
Das ist ja interessant.
Ja.
Ist das in der Weberei üblich, dass die Webstühle Namen haben oder ist das so ein Special hier bei euch?
Ich glaube, das ist hier dem geschuldet, dass man sonst immer nicht wusste, über welche Sache man spricht sozusagen oder über welches Gewebe oder was jetzt da los ist.
Mhm.
Und dann sagt man eben, ja, bei Knutzen ist mir ein Faden gerissen oder können wir nachher mal eben zu Rudi, da ist das und das. Oder eigene Hand heißt zum Beispiel auch ein Webstuhl, das ist mein Lieblingswebstuhl, der kommt aus einer Webwerkstatt, die früher in Hamburg auf der Langen Reihe war.
Mhm.
Und diese Werkstatt hieß eigene Hand.
Mhm.
Und da ist noch so ein altes Schild dran an dem Webstuhl und der heißt jetzt eigene Hand, das ist jetzt sein Name.
Mhm.
Genau, und so haben eben alle so ihre Geschichte sozusagen.
Interessant, ja.
Der Webstuhl, der am besten läuft, heißt Mercedes. genau.
Und diese Webstühle, sind das sozusagen alles schon Webstühle, die gab es schon und ihr habt die gekauft oder baut ihr auch oder lasst ihr auch Webstühle selber bauen?
Nee, das nicht. Also wir haben nicht Webstühle bauen lassen.
Wird das denn heute überhaupt noch gemacht?
Ja, auch. Genau, man kann auch noch neue Webstühle kaufen. Aber ich glaube mittlerweile, weil die Generation, die noch weben kann, die gibt es nach und nach nicht mehr. Und deswegen auch bei eBay Kleinanzeigen und überall sind Webstühle zu verschenken, zu verkaufen für wenig Geld.
Okay.
Weil die einfach da sind und leider keiner mehr weiß oder die wenigsten noch wissen, wie man webt.
Ja, wir kommen nachher nochmal genau auf dieses Thema zurück. Ich will mal so ein bisschen hier, da damit ich nicht durcheinander komme, dir nachher eine Frage stelle, die ich vorher schon gestellt hatte. Genau, also das jetzt an der Stelle aber noch, ihr habt ja so viele verschiedene Webstühle, seid aber insgesamt wie viele Personen, die hier tatsächlich aktiv weben?
Also zurzeit eigentlich nur drei fest sozusagen und zwischendurch haben wir aber immer noch mal Unterstützung, sei es von der Praktikantin oder vom ehemaligen Lehrling von Frau Steffens oder.
Okay. Genau. Ja. Und warum gibt es denn so viele verschiedene Webstühle? Man kann ja nicht mit wenigen Personen alle gleichzeitig bedienen. Das kannst du nochmal eben erzählen. Ich weiß das ja schon.
Ja. Genau, es ist eben für uns praktisch insofern, als dass wir sagen, auf dem einen Webstuhl weben wir jetzt Wolldecken und dann wird der auch so eingerichtet, dass da eine Kette draufkommt, die für Wolldecken passt sozusagen. Mhm. Und dann haben wir einen anderen Webstuhl, der ist dann für Geschirrtücher festgelegt, dass man nicht, wenn da erstmal eine Kette drauf ist, die meistens bei uns so 30, 40 Meter hat, dass man dann nicht irgendwie immer wechseln muss oder schnell alles wieder umziehen muss oder so, sondern dann kann man sagen, nee, ich habe noch den anderen Webstuhl, da kann ich jetzt dann die Tischdecke für Sie weben. Und wenn Sie eine Wolldecke wollen, haben wir jetzt gerade die und die Kettfarbe, wenn Ihnen das gefällt. Also wir sind flexibler insgesamt einfach und es erleichtert uns viel, weil man dann eben mehrere Gewebe gleichzeitig machen kann oder hintereinander. Ich kann mich ja nicht teilen, aber
ja, genau.
Man ist eben insgesamt breiter aufgestellt. Also wir haben dann nicht nur Schals oder nicht nur eine Qualität, sondern eben unterschiedliche.
Ja.
Und kann dem im Laden dann eben auch unterschiedliche Produkte, die wir dann verkaufen können.
Genau. Ich habe ja gerade die tolle Gelegenheit gehabt, euch ein bisschen zuzuschauen, wie so ein Webstuhl bespannt wird.
Gebäumt,
sagt man das so? Gebäumt, sagt man dazu? Ah ja, okay. Und zwar habe ich zwei Techniken gesehen. Hanna hat unten neue Fäden an die alten Fäden, an die Kettfäden dran geknotet.
Genau.
Aber das, was da vorher schon an Arbeit stattgefunden hat, nämlich diese neuen Fäden durch die, wie heißen diese Ösen?
Litzen.
Durch diese Litzen durchzufädeln. Ja. Wie lange sitzt man denn daran? Überhaupt grundsätzlich dran, um einen Webstuhl
neu einzurichten. Also es kommt immer drauf an natürlich, wie aufwendig sozusagen, also wie breit ist der Webstuhl, wie viele Fäden hat man, sind es nur 300 oder sind es 2000 und ist das eine super aufwendige Kette, das heißt unterschiedliche Farben oder ist es eine einfarbige, aber ich würde sagen, insgesamt muss man schon so 2 bis 3 Tage rechnen.
Wow, ja.
Genau. Mhm. Und wir müssen auch immer mehrere Leute sein, weil ganz alleine geht es eben auch nicht.
Genau, gerade eben unten habe ich gesehen, da waren 3 Frauen.
Genau.
Wirklich, also auch körperlich wirklich.
Aktiv.
Ja, und sehr aktiv. Das sah nach körperlich schwerer Arbeit auch. Also zumindest in der Mitte. Wie heißt dieses Mittelstück, was?
Der Redekamm.
Ja.
Genau.
Genau, das wurde, Kala heißt sie, ne?
Ja, genau.
Die hat den immer so hin und her gezogen wahrscheinlich, damit die Kettfäden ganz gleichmäßig hinten auf der Rolle aufgerollt werden dann, ja.
Ja, man muss immer darauf achten, dass sich hinten nicht irgendwo so ein Berg oder Tal, also die Kette muss total ebenmäßig da drauf und auch immer ganz, ganz stramm.
Ja.
Also, weil sonst kann eben was reißen oder irgendwie… was Blödes passieren sozusagen.
Ja, oder auch einfach vielleicht eine unschöne Stelle auch nachher da sein, auch optisch dann. Ne?
Ja.
Genau. Ja, das war interessant, das zu sehen. Und die Garne, die ihr hier verwendet, wo bekommt ihr die denn her?
Ganz, ganz unterschiedlich, ehrlicherweise. Also wir haben viel Leingarn aus Schweden, dann haben wir aber auch Wollgarn aus Finnland oder aus Irland teilweise. Manchmal sind es deutsche Firmen, die.
Also im Hintergrund ist hier gerade Butje zugange, der irgendwie denkt, dass da in dem Schrank Leckerlis drin sind, glaube ich.
Ja, da sind auch welche drin.
Ach so.
Er hat noch nicht rausgefunden, wie man die Tür öffnet.
Ach so, aber es war ein Versuch. Ja, netter Versuch.
Genau.
Ja, jetzt guckt er mich an mit seinen süßen Augen.
Das ist mein Hund für alle, die
sich
jetzt fragen, was das, was das für ein Wesen ist.
Das Geräusch und Leckerli, ne?
Genau.
Ja, oh Mann, der hat aber auch Augen. Unfassbar. Gut, wir müssen ja aber weiterarbeiten, du.
Genau, also Garn von überall her letzten Endes. Mhm. Italien natürlich auch. Es ist immer schwieriger, gutes Garn für unsere Zwecke zu finden oder zu kriegen, weil eben viele deutsche Garnhersteller, die gibt es nicht mehr.
Ah, okay.
ob die jetzt aus Generationswechsel oder warum die auch immer aufgegeben haben. Mhm. Aber auch in kleinen Mengen zu bestellen, ist immer schwieriger. Mhm. Und eben auch die Qualität zu kriegen, die man fürs Weben braucht. Weil ja. Garne müssen schon eine gewisse Spannung natürlich aushalten. Mhm. Wenn die sofort reißen, sind die gar nicht kettfähig. Mhm. Und dann können wir es gar nicht verwenden.
Ja. Und genau. Werden solche Garne denn dann auch, ich sag mal, per Hand noch gesponnen teilweise? Oder gibt es das überhaupt noch?
Also
nicht so wie bei Dornröschen, ne?
Jetzt für eine Kette würde ich sagen, nein. Also wir haben handgesponnenes Garn, was wir reinschießen, also als Schuss, mhm. und damit auch noch weben.
Ja.
Und das ist auch total schön. Also es sind auch schöne Ergebnisse. Mhm. Aber als Kette muss das ja schon so eine Festigkeit haben. Also das wüsste ich jetzt nicht. Aber früher letzten Endes war das natürlich so.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Ja, also wenn man sich das mal bewusst macht, was da ja auch für Arbeit oder für Arbeitsgänge, für verschiedene Berufe beteiligt sind, um am Ende Stoff für Kleidung herzustellen. Ne?
Und voll, ja.
Ja, genau.
Ja.
Und wenn man bei euch unten im Laden ist, das ist ja schon auch faszinierend zu sehen, was für eine Qualität diese Stoffe haben. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt Kleidungsstücke kaufe, so T-Shirts, dann frage ich mich immer, wieso sind die denn eigentlich nach ein paar Wäschen so dünn geworden, dass sie dann teilweise auch schon Löcher kriegen. Also ich glaube, das passiert bei euren Stoffen nicht so schnell.
Genau, das liegt natürlich vielfach an der Qualität des Garns,
ja.
würde ich mal behaupten, dass das einfach nicht mehr so hochwertig ist oder Fasern, die super kurz sind oder ja nicht so gut verarbeitet.
Mhm.
Und auch insgesamt die ganze Herstellungsweise oder die ganzen Chemikalien, die da ja. natürlich auch drin sind, wie das ja, bearbeitet wird, dass das am Ende so aussieht, wie es aussieht.
Mhm.
Das spielt da überall mit rein. Ne?
Ja.
Ja,
stimmt, die Farben. Also ich stelle hier jetzt lauter Fragen, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. Das liegt daran, dass wir jetzt unten, dass ich das unten ja. gerade gesehen habe und mir dadurch natürlich jetzt erst, ich habe ganz andere Dinge jetzt vor Augen, die viel interessanter sind als, ne, die Fragen sind auch interessant, aber die sind eben auch noch zudem sehr interessant. Das heißt, sind denn die Kleidungsstücke oder die Gegenstände, die man bei euch kauft, die aus Stoff gewebten Sachen, ja genau, wie sieht das denn da mit den Chemikalien aus? Ich meine, die sind ja auch gefärbt und wird da auf irgendeine besondere Verarbeitungstechnik geachtet oder auf besondere Materialien?
Genau, wir achten schon darauf, dass wir überwiegend natürliche Fasern verweben, also überwiegend verweben wir Leinen, Wolle, Baumwolle, Seide auch.
Mhm,
oder Alpaka zum Beispiel haben wir auch. Schals als Schussgarn ist auch total schön und so ganz flauschig.
Mhm.
Genau, und die Baumwolle, also die Geschirrtücher, die sind ja super, super bunt.
Mhm.
Aber das ist Bio-Baumwolle.
Ja.
Und das ist auch zertifiziert. Genau, dass man da, also da achten wir schon drauf, dass das jetzt nicht ja, ich sag mal, dass wir nicht mit irgendwelchen Kunstfasern oder mit Sachen weben, die irgendwie sonst wie chemisch gefärbt. Also wir haben sicherlich auch Garne, die nicht, also die sind nicht jetzt alle irgendwie mit.
Also es ist nicht alles Pflanzenfarben,
nee,
oder
genau,
so.
Genau, also das ist jetzt nicht so, aber es ist trotzdem dann so, dass es ja Garn ist, wo drauf geachtet wird, dass das jetzt nicht super
ja.
die Chemiekeule ist, sage ich
okay.
mal so.
Ja.
Und auch eben kein Plastik, ne?
Ja.
Genau.
Mhm. Im Prinzip also auch eine faire Herstellungsweise der ganzen Materialien, die ihr habt, die ihr verwendet
genau, wobei
und verarbeitet.
Wir auch, also ich finde auch, dass, also ist meine Meinung jetzt, zur Handweberei passt auch, finde ich, nicht so was anderes.
Mhm.
Also irgendwie
ja.
muss das dann auch natürlich sein.
Ja, ich glaube sonst auch, dann hätte
weil,
man ein
also,
komisches Gefühl, sich diese unfassbar umfangreiche Arbeit zu machen und dann am Ende zu wissen, ja, aber der, ne, dann die Materialien, die ich verwende, sind nicht hochwertig, denke ich auch. Also das kann ich nachfühlen, dass das nicht zusammenpassen
ja.
würde. Mhm. Klar, entsprechend sind natürlich die Dinge, die man hier bei euch kaufen kann, auch vom Preis her höher, ne? Also höherpreisig, aber dafür halten sie dann auch länger, ne? Also ich werde
ja.
mir auf jeden Fall nachher ein Geschirrhandtuch mitnehmen, das habe ich mir fest
genau.
vorgenommen.
Ja, wir haben Kunden, die haben Geschirrtücher von uns wirklich schon 15 Jahre.
Ja.
Und die sagen auch, die sind immer noch, also wie am Anfang.
Ja.
Da verändert sich dann nicht so viel, ne?
Ich fange mal mit einem an und dann nicht ja. nächste Mal komme dann.
In den nächsten 15 Jahren gibt es dann das nächste.
Ja, och. Naja, man braucht ja mehr als ein Geschirrhandtuch im Haushalt.
Das stimmt.
Genau, das die, nee, warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken. Du hast ja den Betrieb 2021 übernommen.
Genau.
Von Irene Steffens, das ist die vorherige Inhaberin und neugierig gemacht hat mich euer erstes Treffen. Wie war das? Also ich habe ja vorhin schon gehört, Irene hatte eigentlich gar nicht wirklich vor, den Betrieb zu weiterzugeben oder zu verkaufen. Und dann habt ihr euch aber getroffen und auf einmal war es klar. Ich glaube, beim ersten Treffen gleich.
Ja, genau.
Das musst du mal eben erzählen,
also
wie das zustande
Irene
kam.
War es eher, glaube ich, so, dass sie auch nie gedacht hätte, dass es überhaupt irgendjemanden geben könnte, der das hier so weitermacht. Also ich glaube, das war in ihrem Kopf so, das kann gar nicht.
Ja.
Und deswegen hat sie auch so aktiv sozusagen nicht gesucht, weil sie sowieso davon ausgegangen ist, das gibt's nicht. Und dann war das, eigentlich kann man sagen, das war so ein bisschen wie so ein eingefehltes Blind Date sozusagen, wenn man das mal irgendwie, also ihr bester Freund ist der Vater von einer ganz guten Freundin von mir. Und die haben jeweils, also mich und auch dann Irene, immer schon seit Jahren bequatscht, du musst mal mit nach Dornum kommen und auch zu Irene dann, da gibt's eine, die wird hier so gut reinpassen und die möchte unbedingt das mal sehen. Und Irene und ich waren beide so, aus unterschiedlichen Gründen, dass wir gesagt haben, boah, ne, und das kann gar nicht. Und ich auch, boah, nee, nach Dornum. Also ich war so, ne. Ich habe zu dem Zeitpunkt allerdings auch noch in Hamburg gewohnt.
Okay.
Und genau, für mich war so Ostfriesland, Dornum irgendwie nicht.
Von Hamburg
nicht
nach,
so auf
nach Dornum
Plan.
Ist aber auch echt krass, ja, das stimmt. Ja.
Genau, und also es war ja so ein ganz anderes Leben, was ich da so hatte, sage ich mal so.
Ja.
Und dann haben die aber irgendwann so getan, als ob wir in Dornum hier zum Weihnachtsmarkt gehen. Und zufällig war dann Irene dann natürlich auch da, also hier im Laden.
Was hatten sie ihr denn erzählt, dass sie zufällig da war?
Dass nur der beste Freund zu Besuch kommt.
Ach so, okay.
Also, dass wir dabei sind, also ich, meine Zwillingsschwester, der Esel nennt sich immer zuerst, meine Zwillingsschwester, meine Freundin und ich, so. genau, dass wir dabei sind, das wurde gar nicht erwähnt. Und dann auf einmal saßen wir hier unten in der Teeküche. Und dann kam Irene rein und dann so, huch, oh ja, so. Und dann war das aber so, da haben wir uns gesehen und irgendwie war das ja wie Liebe auf den ersten Blick, sagen wir immer aus Scherz.
Ja,
irgendwie wussten wir sofort, dass das wohl passen könnte. Also ganz, ganz verrückt war das damals. Das war irgendwie dann schon relativ schnell klar sozusagen. Und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt eigentlich Pläne hatte, wieder nach Schottland zu gehen.
Oh, echt?
Genau, ich hatte mich schon beworben für ein Praktikum auf Harris.
Ja.
Und wollte eigentlich wieder weg. Und dann kam das hier um die Ecke sozusagen,
oh,
wie das Leben manchmal so spielt.
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich alles über Bord geworfen und dann schon, glaube ich, da war ich schon wieder in Hamburg, Irene relativ schnell kontaktiert und gesagt, dann komme ich zu dir.
Ja.
Oder komm nach Dornum.
Ja.
Und fahr eben nicht, oder geh nicht wieder nach Schottland.
Ich lache jetzt hier, weil Butje gerade sehr kontaktfreudig.
Er möchte auch ins Interview.
Möchtest du auch ins Interview? Möchtest du auch mal was sagen? Nein. Toll. Was war denn so dieser ganz besondere, entscheidende Moment, in dem dir klar wurde, das will ich? Also Liebe auf den ersten Blick, sagtest du ja schon, aber das war ja nicht nur die Verbindung zu Irene, das muss ja… Also wirklich, ne, ich sag mal, von Hamburg mit der Idee nach Schottland zu gehen und dann letztendlich sich für Dornum zu entscheiden, das muss ja schon ein ganz, ganz intensiver Moment gewesen sein, wo dir das klar wurde. Wahrscheinlich auch nicht nur ein Moment, aber irgendwas muss ja so der Auslöser, der entscheidende Auslöser gewesen sein.
Ich glaube auch, also im Endeffekt waren das wahrscheinlich eine Summe vieler Dinge und dass sich das einfach irgendwie richtig angefühlt hat.
Ja.
Aber was für mich so ein Ausschlag war, war, als wir zum, oder als ich zum ersten Mal die Werkstatt auf dem Hof gesehen habe. Also da fallen einem als Weber wirklich die Augen aus dem Kopf, wenn man sieht, dass ein Mensch, also Irene damals ja, so viele Webstühle hat und diese ganze Ausrüstung, was wir im Studium sonst quasi für den ganzen Kurs hatten, hatte sie einfach da auf diesem Dachboden auf dem alten Golfhof, wo ich so dachte, es kann nicht sein. Also was für ein Paradies ist das hier oben?
Ja, ja.
wie kann es das noch geben? So, mhm. Und ich wollte, als ich aus Schottland wiederkam, immer unbedingt weben.
Ja.
Und habe auch in Hamburg alles daran gesetzt, bei einem Weber dann zu arbeiten, mhm. aber es war nicht das Gleiche.
Ja.
Und ja, das war dann so, wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich es, dass ich weben kann?
Ja.
Oder, ja, weiß ich nicht, das war so irgendwie mein Wunschtraum.
Und dann hat dieser Wunschtraum, der hat dann einmal so richtig laut gebimmelt, sag ich mal, als du das gesehen hast. Und dann war klar, das ist doch das, was ich will.
Genau.
Ganz toll. Ja. Genau, vielleicht an der Stelle mal einen ganz kleinen Ausflug zu deinem Werdegang. Also du hast, warte mal, wo habe ich mir das denn? Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben hier, warte. Nee, doch. Du hast Modedesign in Hamburg studiert.
Genau.
Und dann hast du deinen Master in Textildesign an der Harriet Watt University in, wie spricht man den Ort aus, Gala Shields?
Ja, genau.
Ah, in Schottland.
Gala
gemacht.
Haben wir immer nur gesagt,
Gala?
Abkürzung.
Okay.
Ja.
Und da genau. Wolltest du wieder hin? Oder,
nee,
du
auf die Isle of Harris.
Ach ja, das war.
Genau, also wo Harris Street gewebt wird, da wollte ich hin. Genau.
Ah ja, okay.
So richtig schön in die Einsamkeit.
Ja gut, also dann ist ja, okay, dann verstehe ich deinen.
Dann ist Dornum noch wirklich der Nabel der Welt, wenn man das mit Harris vergleicht.
Oh, okay.
Zumal das ja zu Corona-Zeiten dann schon war, also das aufkam.
Ja, stimmt.
Und dann wäre ich auf der Insel da wirklich sehr abgeschieden und sehr alleine gewesen. Vielleicht wäre ich da auch gar nicht mehr weggekommen.
Dann ist Dornum,
Jahre.
Dann ist Dornum ja ein guter Mittelweg, ne?
Das habe ich dann auch gedacht. Ja.
Ja, das stimmt.
Genau.
Dann wärst du ja dann gar nicht so, ja.
Ja.
Okay.
Genau. Und so in Hamburg das. Eben habe ich 4 Jahre, das war ein staatlich geprüfter Modedesigner oder Modedesign-Abschluss, den ich da gemacht habe. Und dann hatte man eben die Möglichkeit, einen Master zu machen an unterschiedlichen Partneruniversitäten. Mhm. Und eine war eben die Harriet Watt University in Edinburgh.
Ja.
Und die Textilaußenstelle sozusagen war eben in Gala Shields.
Okay.
Genau.
Wie hieß die Hochschule, wo du in Hamburg studiert hast?
Die JAK war das, Akademie JAK.
Ah, okay.
Genau, mhm. So eine private Hochschule.
Mhm. Okay. Genau, ich habe gerade unten, ja, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich ein bisschen zugeguckt habe, was da alles so zu tun gibt. Was ich besonders faszinierend fand, war die Atmosphäre in eurem Team. Darüber darfst du mal ein bisschen was erzählen. Also erstmal ich erzähle erstmal selber, was ich wahrgenommen habe. Ne, da gab es jetzt also 3 Frauen, die saßen da um einen Webstuhl herum und jeder hatte eine andere Aufgabe, um gemeinsam den Stuhl zu, wie habt ihr, Bäumen?
Zu Bäumen oder
zu
einzurichten.
Bäumen, also einzurichten,
sagen,
also praktisch
genau.
Diese Kettfäden. Ja. Und das funktioniert ja nur wirklich mit Teamarbeit. Und was mich fasziniert hat, das war diese Ruhe, die da in dem Raum war. Also jede Frau hat gearbeitet, das ging Hand in Hand. Also es war absolut, man ist davon abhängig, dass das, was ich mache, ne, das wird mir zugespielt von der Person und die wiederum, ne, von der anderen Person. Also dieses Teamwork war so spürbar, aber es lief ja fast stillschweigend ab. Also nicht ganz stillschweigend, aber mit einer unfassbar großen Ruhe und ja, das fühlte sich schon fast an wie so, als wenn da so eine ganz große Verbindung, eine ganz starke Verbindung ist zwischen den Frauen, die da zusammen gearbeitet haben. Also ich möchte mal übertrieben schon fast so ein bisschen wie, das war so ein ganz liebevoller Umgang miteinander. Also das fand ich jetzt gerade faszinierend. Kannst du das so bestätigen, dass das hier auch das Besondere ist bei euch im Team?
Ja, auf jeden Fall. Was aber natürlich auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass die sich alle auch schon jahrzehntelang kennen.
Ja, gut.
In dem Fall jetzt.
Mhm.
Genau, und wir aber generell alle sowieso, glaube ich, sehr zugewandte Menschen sind.
Mhm.
Und ja, wenn man so einen Webstuhl neu einrichtet oder bäumt, muss man eben als Team perfekt funktionieren, mhm. weil jeder Schritt von dem anderen abhängig ist sozusagen.
Ja.
Und diese Ruhe ist dann auch eine hohe Konzentration an der Stelle.
Ah, okay.
Mhm. Weil man wirklich exakt gucken muss und sich konzentrieren muss und jede Bewegung muss sitzen.
Mhm.
Und es muss einfach auf jeden Faden geschaut werden, dass wirklich keiner hängen bleibt oder reißt. Mhm. Dann gibt es nämlich keinen Bäumschnaps, wobei mir ja gesagt wurde, dass ich den immer vorenthalte, aber das stimmt überhaupt nicht.
Genau, das ist auch witzig. Also wenn fehlerfrei gebäumt wurde, dann gibt es zur Belohnung einen Schnaps, genau. Einen Bäumschnaps.
Genau. Wobei es auch wohl Weberinnen gibt, die schon vorher immer einen getrunken haben, hat Carla vorhin erzählt. Vielleicht geht das Bäumen dann auch besser, das haben wir noch nicht ausprobiert. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme.
Ja, aber scheint ja auch nicht nötig zu sein bei euch. Also es sei jetzt irgendwie gerade ganz...
Ja, aber es ist schon so, dass es eine hohe Konzentration ist, Ruhe und wir auch oft dann immer sagen, jetzt nicht reden.
Ah ja.
Genau, weil es dann oft auch zu Fehlern führt, was nicht sein müsste. Dann ärgert man sich im Nachhinein.
Ja, klar.
Weil man dann eben nicht konzentriert genug gewesen ist.
Ich versuche gerade meine Schuhbänder aufzumachen. Ja, netter Versuch. Alles gut. ja, schön. Also klar, dann erklärt sich das natürlich. Die haben das ja heute auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ne? Wie viele Jahre arbeiten die schon zusammen?
Also Irene hat das ja vor gut 40 Jahren angefangen und Claudia war der erste Lehrling.
Mhm.
Wann genau die hier angefangen hat, das weiß ich jetzt gar nicht, aber die ist schon ewig dabei.
Mhm.
Und Hannah ist eben der letzte Lehrling gewesen.
Ja.
Mit Sicherheit auch schon über 10 Jahre.
Okay.
Wenn nicht sogar 15 oder so.
Ja, ja.
Genau, also schon sehr, sehr lange. Die kennen sich einfach sehr gut.
Mhm. Toll. Genau, und dann kamst du 2021 dazu.
In der Tat schon 2020.
Ja gut, ja auch Zeit haben.
Genau, ich habe Irene im Dezember, also anlässlich des Weihnachtsmarktes 2019 kennengelernt.
Ach so.
Mhm. Und dann haben wir Anfang 2020 gesagt, jo, wir versuchen das.
Mhm.
Und dann war ich hier quasi ein Jahr als Praktikantin, also dass man ein Jahr hier ist und auch alles schon so miterlebt und jeden Prozess mitmacht und das so mitbekommt sozusagen. Und nach einem Jahr haben wir dann gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen, ich mache das weiter. Genau, weil die Zeit mussten wir uns schon geben, um, sag ich mal, also was heißt, um sicher zu sein, irgendwie.
Man muss ja vorbereitet werden auch, ne?
Ja, wobei irgendwie sicher waren wir uns trotzdem von Anfang an, auch wenn sich das total komisch anhört, aber man muss ja trotzdem wissen auch, also auf was man sich einlässt und auch, ob ich hier in Dornum leben konnte oder nicht oder kann, weil das eben ja doch auch eine große Umstellung war für mich, dass das eben auch alles so geht, ne?
Mhm.
Genau.
Ja.
Ja.
Und dann habt ihr das alles so vorbereitet, Schritt für Schritt, dass es dann eben am Ende auch passte, ne?
Genau, meine Wohnung habe ich dann auch erst nach einem Jahr aufgegeben in Hamburg.
Aha.
Die hatte ich noch als Backup sozusagen, oder dass man mal ein Wochenende hin kann. Man ist hier in Dornum ja auch nicht angekettet. Alle auch immer, wie kannst du hier wohnen von Hamburg? Ich sehe, ich bin ja Ostfriesin, ich komme gebürtig aus Emden, ich liebe Ostfriesland.
Ja.
Und auch so, ich finde es überhaupt, also ich bin hier sehr, sehr gerne. Es ist für mich überhaupt keine Zumutung oder so. Und
man
kann ja, wie gesagt, immer mal ein Wochenende weg.
Ja.
Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, dann fahre ich einfach los.
Genau.
So, man ist ja hier nicht angekettet, ne?
Besser so rum als andersrum, ne?
Voll,
genau. Ja. Man muss sich auch ein bisschen entscheiden. Bin ich mehr ein Stadtmensch oder bin ich vielleicht doch ein Mensch, der überwiegend lieber die Weite und die Ruhe um sich hat und dann kann man besser punktuell ab und zu mal in eine Stadt fahren.
Und den Himmel, ich finde immer, egal in welcher Stadt, auch selbst in Hamburg, man sieht eben nie so viel vom Himmel wie hier in Ostfriesland.
Das stimmt, ja.
Und das hat mir auch immer gefehlt.
Das Ganze hier so als Unternehmerin jetzt zu führen, dazu gehört natürlich viel, viel mehr als die Fähigkeit oder das, was du im Studium gelernt hast, nehme ich mal an, schätze ich mal. Oder lernt man im Studium, hast du im Studium gelernt, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen?
Das kann man jetzt nicht sagen, wobei ich natürlich schon so Fächer wie Betriebswirtschaft, Lehre und so hatte.
Ja.
Da würde ich aber sagen, dass mich ganz viel meine Eltern unterstützt haben und auch auch mir das Vertrauen gegeben haben, dass ich das schaffen kann.
Sehr schön. Das ist natürlich grundsätzlich immer toll. Und deine Eltern haben aber ja nicht einfach nur, du schaffst das schon, sondern du hast ja auch einen entsprechenden Hintergrund. Wenn man in Ostfriesland ist, dann weiß man, dass der Name Detering etwas mit Badausstattung zu tun hat. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie die Geschichte oder deine Familiengeschichte ist als Unternehmerin sozusagen.
Ja, genau. Ich kann mal ganz kurz ausholen. Mein Urgroßvater hat damals Detering gegründet.
Mhm.
Und ja, dann ist das in die Hände von meinem Opa gegangen und seinem Bruder.
Mhm.
Und später hat das dann mein Vater übernommen,
mhm,
mit dem Mann seiner Cousine geführt.
Mhm.
Und so ist das eben, dass man ja von Anfang an sozusagen in Unternehmerhaushalt aufgewachsen ist.
Ja.
Und da auch viel, würde ich sagen, nebenbei so mitbekommen hat,
mhm,
was man damals vielleicht gar nicht so gemerkt hat, aber was einem dann doch jetzt im Nachhinein wahrscheinlich an vielen Stellen geholfen hat.
Mhm. Das heißt, so dieses unternehmerische Denken, trotzdem zusätzlich noch als Handwerkerin dann zu arbeiten, das fällt dir auch nicht schwer. Also kannst du so in diese verschiedenen Rollen jeweils immer so reinschlüpfen, gerade was gebraucht wird.
Ja, ich glaube, das ist hier sowieso so, dass alles irgendwie eins ist.
Ja.
Und es alles ja so zusammengehört.
Mhm.
Wobei ich schon sagen muss, dass so Buchhaltung oder so ist jetzt nicht so mein Steckenpferd.
Ah, okay.
ich bin eher so eine Papierchaotin, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
Ja. Aber machst du trotzdem selber oder hast du dafür dann jemanden?
Ich habe eine Steuerberaterin, ja, die super ist auch.
Mhm.
Genau.
Eben, was man selber nicht gut kann, wenn man dann aber weiß, wie ein Unternehmen zu führen ist, dann weiß man, okay, dafür muss ich dann jemanden einstellen sozusagen.
Genau.
Ne?
Aber ja, vieles mache ich auch noch selber.
Mm-hmm.
Und teilweise macht es auch Spaß, aber teilweise ist es einfach auch, wächst es mir manchmal über den Kopf.
Ah, okay, ja gut. Ja, und dann habe ich gesehen, hier hängt ein Kunstwerk von dir an der Wand, dass du auch noch aus dieser aus dem Handwerk aus der Arbeit mit Stoffen sozusagen auch noch Kunstwerke machst.
Genau.
Also hier an der Wand hängt, magst du nochmal erzählen? Ja. Also das ist
wie so eine Art großes Gewebe, also auf Stoffstreifen gewebt,
mhm,
aber natürlich auch dann so mit der Hand verflochten, mehr oder mehr verwebt.
Mhm.
Und das habe ich im Zuge meines Studiums gemacht.
Mhm.
Weil das, also meine Abschlusskollektion war eben aus Kleidungsstücken, die daraus gemacht sind.
Ja.
Aber generell, genau, war ich auch schon immer daran interessiert, auch mich künstlerisch so auszuleben, dass man, sag ich mal, auch zeichnet, malt und druckt und auch jetzt dann eben textile Collagen macht.
Mhm.
Oder eben ja Leinwände mit gewebten Stoffen bezieht.
Mhm.
Ja.
Okay, also ganz, ganz viel kreatives Potenzial.
Ja, wobei das natürlich in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Mhm. Ja, genau, das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage, die ich an dich hatte. Wie du diese ganzen vielfältigen Aufgaben unter einen Hut bekommst und dir trotzdem diese kreative Schaffensfreude erhältst. Ja, aber das ist wahrscheinlich genau die Kunst, die Balance zu finden, ne, zwischen allem.
Ja, das schon, wobei ich also für mich immer sagen muss, dass mir vieles auch sehr, sehr viel Freude macht.
Ja.
Und dann fühlt es sich einfach auch nicht ja nach Arbeit an. Also es ist immer falsch, sowas zu sagen eigentlich, aber weil es ist ja meine Arbeit.
Ja,
aber
das ist auch so ein bisschen die landläufige Definition von Arbeit. Arbeit muss grundsätzlich erstmal wie buckeln und schuften
voll,
oder sowas sein.
Ja.
Aber das muss es ja gar nicht.
Genau. Nee. Und auch viele natürlich, also es gibt es auch häufig, dass Kunden in den Laden kommen und dann auch so ein Kommentar fällt, oh ja, wenn man sein Hobby zum Beruf macht oder so ein bisschen weben. Und ich immer denke ich dann immer nur so, ja, so ein bisschen weben ist es eigentlich nicht, aber naja. Genau, also es ist schon eine große, große Leidenschaft auf jeden Fall.
Ja.
Und uns allen tut Weben auch gut. Also spreche ich auch von den anderen hier, die hier sind und hier arbeiten.
Ja.
Es ist einfach auch, ja, es schafft irgendwo einen Ausgleich sozusagen zu dem restlichen Chaos.
Ja.
Und man macht es einfach gerne.
Ja.
Und so schafft man, habe ich das Gefühl, auch immer mehr, als wenn man irgendwo gegen ansieht oder es einem schon schwerfällt oder man da schon so ja mit einer negativen Einstellung drauf zugeht.
Ja. Genau, das heißt eigentlich, ich stelle mir das jetzt so vor, also ne, für mich ist das, wenn ich anfange Musik zu machen, also sowohl in Konzerten spielen, als auch zu Hause sitzen und zu texten oder Musik zu komponieren, das ist so eine Arbeit, das ist Arbeit, aber ich kriege wahnsinnig viel Kraft durch diese Arbeit.
Genau.
Und so stelle ich mir das vor, ja. Geht es euch wahrscheinlich, wenn ihr dann am Weben seid. Und Irene hat das vorhin auch so schön beschrieben, dass das Weben ihr auf der einen Seite eine Struktur gibt, weil es ist ja diese Struktur am Webstuhl. Und gleichzeitig aber, wenn man dann in dieser Tätigkeit ist, dann kommt man ins Zählen und dann ist man so hoch konzentriert, dann muss man sich ja auch sehr konzentrieren auf die Arbeit. Und dadurch kommt man automatisch in fast schon so eine Art meditativen Zustand. Ne?
Doch, also, das ist auf jeden Fall so, dass man oft in so einem Zustand ist, wo man alles außerhalb des Webstuhls sozusagen ausblendet.
Ja, genau.
Und dann nur ja bei der Tätigkeit ist.
Mhm.
Und ja, wir sind auch alle, nochmal zum Thema gerade davor, auch sehr dankbar, dass wir das hier machen können.
Ja.
Und auch machen dürfen. Und ich mache es ja auch für mich sozusagen. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich das hier so machen kann überhaupt.
Ja.
Also wer kann das schon sagen, dass man von sich behauptet, ich mache das beruflich, was mich total erfüllt, was mir total Spaß macht und genau, ist ja, wer kann das schon, sag ich mal.
Ja, das ist was ganz Besonderes, das stimmt. Und das ist schön zu hören, dass das eben möglich ist, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen sich das sehr wünschen und dann ist es immer gut zu hören, dass es Menschen gibt, die sowas geschafft haben. Das heißt, das zeigt ja auch, dass das möglich ist, ne? Genau. Aber man kann natürlich nicht nur davon, dass es einem Spaß macht, so einen Laden führen. Was machst du viele Auftragsarbeiten? Also gibt es irgendwie so feste Abnehmer, dass du sagst, so das ist auch relativ sicher, dass das, was ihr herstellt, auch tatsächlich dann wiederum Geld einbringt, weil Menschen das kaufen?
Also wir haben jetzt keine festen Verträge sozusagen, aber es ist schon so, dass sich viele Menschen was weben lassen.
Mhm.
Oder auch eben in unserer Schneiderei was auf Maß anfertigen lassen.
Genau, das kann man
das
hier auch.
Das passiert sehr häufig, genau.
Mhm.
Also entweder aus handgewebten Stoffen oder auch aus Stoffen, die wir dazu kaufen.
Mhm.
Aber das ist schon, oder genau, dass jemand sagt, ich möchte, meine Tochter heiratet, ich möchte denen eine Wolldecke schenken.
Mhm.
Die haben zu Hause die und die Farben. Das kann das so und so gewebt werden.
Mhm.
Oder Tischdecken passend für den und den Tisch in den und den Farben.
Ja,
genau. Das
geht.
Ist schon häufig so,
ja.
Dass man eben auf Auftrag webt oder auch eben diese Fensterbilder und Gardinen, die wir machen.
Mhm.
Genau,
das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, die sind unten, kann ich dir gleich nochmal zeigen.
Ja, gerne.
Oder in meinem Schlafzimmer hängt auch ein Fensterbild. Verkaufen wir auch sehr viel.
Ja, sehr schön. Und habt ihr denn eher so, ich sage mal, aus dem Tourismus hier in der Gegend viel Kundschaft oder habt ihr auch Stammkundschaft von Menschen, die hier in der Gegend wohnen und sich praktisch nach und nach auch ausstatten?
Ich würde sagen, sowohl als auch,
ja. Mhm.
Wobei man natürlich schon sehr vom Tourismus auch profitiert, muss man sagen.
Ja. Mhm.
Beziehungsweise wenn dann, sage ich mal, Ferien sind, ist hier natürlich auch dementsprechend mehr los als zur jetzigen Zeit.
Ja.
aber wir haben auch schon viele Stammkunden. Also es gibt schon auch überwiegend Damen, muss man sagen, aber die dann auch ja, wirklich sich dann das 10. Kleid hier machen lassen oder die 3. Jacke oder.
Ja.
Und neuerdings ist auch ein Herr aus den Niederlanden, der selber spinnt, also der spinnt gar nicht.
Ja.
Spinnt nicht im Kopf.
Der spinnt.
Wobei wir alle auch ein bisschen spinnen, sagen wir immer, aber und der lässt sich das eben von uns dann verweben und dann auch daraus eine Jacke machen lassen.
Ah, ja,
genau.
Schön. Mhm.
Das ist dann immer so, das sind immer ganz nette
toll.
Sachen dann, genau.
Genau, wichtig ist ja, dass dieser Beruf erhalten bleibt und seit 2023 gehört das Handwerben zum immateriellen Kulturerbe, was die deutsche UNESCO-Kommission vor kurzem entschieden hat. Und was bringt das für dich, für deinen Beruf oder auch als Unternehmerin für eine Veränderung mit sich, dass das jetzt so ist, dass es eben zum immateriellen Kulturerbe ernannt wurde, das Handweben?
Genau, zum einen hoffen wir natürlich, dass dann, sage ich mal, wieder mehr auch das Augenmerk auf das Handwerk gelegt wird oder auf das Weben in dem Fall.
Mhm.
Und dass wieder mehr Menschen, ja, sich dafür interessieren oder auch dann doch nochmal nachlesen und dass man weil es jetzt dazugehört, dann auch vielleicht nochmal in einem anderen Licht betrachtet wird. Also,
ja.
Oder es vielleicht nochmal andere Fördermöglichkeiten gibt, das kann natürlich auch gut sein.
Mhm.
Ja, dass irgendwie die Wichtigkeit vom Handweben erkannt wird oder durch solche Sachen, weil für uns ist es total wichtig, aber viele verstehen das immer gar nicht so, habe ich das Gefühl. Und wenn man jetzt sagt, das ist aber von der UNESCO immaterielles Kulturerbe, also Handweben hat schon einen Status, der da würde ich sagen, ja, es ist schon sehr wichtig.
Mm. Ja, das spiegelt ja auch eine Wertigkeit wieder,
voll,
ne? Eine Wertschätzung,
ja, genau.
Du hattest dich ja auch entschieden, diesen Beruf wieder als Ausbildungsberuf sozusagen, also das zu fördern. Das habe ich jedenfalls irgendwo gelesen, ich hoffe, das stimmt.
Doch, ich darf ausbilden.
Du darfst ausbilden.
Ich habe den Ausbildereignungsschein gemacht. Bis jetzt haben wir noch, oder hatte ich noch keine Auszubildende oder einen Auszubildenden.
Noch keine Bewerbung auf dem Tisch gehabt?
Nein.
Ah ja, okay. Also.
Aber schon teilweise Nachfragen, auch von Eltern,
ja,
in der Tat. Mhm. Und genau, solange die Werkstatt nicht hier auch in Dornum ist, wäre es sowieso gerade nicht möglich.
Ach so, genau, das ist ja auch noch geplant,
genau,
ne, dass diese Werkstatt mit den vielen Webstühlen, die im Moment noch auf diesem Gulfhof sind, dass das hier nach Dornum zieht. Genau, das kannst du nochmal eben erzählen. Da haben wir ja einen gemeinsamen Bekannten, der da involviert ist.
Ja, genau.
Nämlich Kai Nilsson, bei dem ich jetzt gestern Abend und heute Abend Wohnzimmerkonzerte spiele. Und er ist Architekt. Und was genau macht er jetzt sozusagen hier in Dornum, damit deine Werkstatt hier umziehen kann?
Der hat jetzt die komplette Planung übernommen sozusagen.
Eines Gebäudes, was es schon gibt?
Genau, das Gebäude gibt es schon. Es ist aber im, also sehr üblen Zustand, sage ich mal so. Also es muss komplett kernsaniert werden.
Das kann er ja gut.
Und ja, Kai Nilsson ist da wirklich der beste Mensch für, der das mit der richtigen Expertise und auch der Freude an der Sache, der hat da total Lust zu. Und seitdem bin ich auch wieder frohen Mutes, was dieses Projekt anbelangt, weil ich zeitweilig da doch sehr, schon ein bisschen den Mut verloren hatte, dass das irgendwie gut werden kann mit diesem Haus, was in einem so schlechten Zustand ist. Und dass wir da mal dann die Webstühle reinbekommen und eine schöne Werkstatt, das ist jetzt größtenteils auch wirklich dann seinem Enthusiasmus und seiner, ja.
Ja, wie, also er hat ja diese Visionskraft, ne?
Genau.
Also wenn man sieht, was aus den alten Landarbeiterhäusern in Nesse jetzt für wirklich schmucke Schönheiten geworden sind, die man ja auch als Feriendomizil mieten kann unter Ostfriesland pur, das ist einfach traumhaft. Und dann liegen ja in den Häusern auch immer noch seine Fotobücher, wo man wirklich nachvollziehen kann, wie sah das Haus mal aus und was ist da jetzt draus geworden. Und da kann ich einfach auch immer nur staunen, wie man es schafft, also im Anblick eines Hauses in dem Zustand, in dem es mal war, trotzdem diese Vision zu haben, was man daraus machen kann.
Ja.
Und das kann ich mir vorstellen. Also wenn man dann mit ihm zusammenarbeitet, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sehr viel Hoffnung schöpft.
Ja, ich war auch sehr, sehr ungläubig. Ich so, das geht, das kann man so machen.
Ja,
ja klar, das geht. Und ich so, wenn du das sagst, also ich habe da mein ganzes, komplettes Vertrauen liegt jetzt in seinen Händen.
Ja.
Und genau, ich freue mich total, dass wir dann hoffentlich nächsten Sommer schon die komplette Werkstatt hier direkt in Dornum nebenan haben werden.
Also jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr?
Dann nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, also 2025.
Genau.
Dann. Genau. Ja, sehr schön. Linda, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und so einen tollen Einblick in den Beruf, aber auch in deinen Werdegang und alles, was hier praktisch mit dieser Handweberei zu tun hat. Und danke dir von ganzem Herzen und sage an dieser Stelle tschüss.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wenn ihr mehr über Sabine und ihre Musik erfahren wollt, dann schaut auf sabinehermann.com oder auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist es typisch ostfriesisch.